Das Regime in Syrien igelt sich ein und lässt brutalen Milizen freie Hand, aber auch Rebellenkämpfer entführen, foltern und morden. So steht es in einem Expertenbericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, der gestern veröffentlicht wurde. In Syrien selbst konnten die UNO-Experten nicht recherchieren. Recherchen vor Ort hat hingegen die Menschenrechtsorganisation Amnesty International gewagt. Gast von Susan Brunner ist Reto Rufer. Er ist Syrien-Länderkoordinator der Schweizer Amnesty-Sektion.
Das Tagesgespräch.
Meine Kollegin hat es gesagt, gestern ist der Bericht vom UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte rausgekommen, also ein Bericht mehr. Eigentlich seitenweise sind da Geschichten drin von Folter, Misshandlung, Erniedrigung. Reto Rufer, sind so Berichte Ihre Alltag, so Berichte lesen?
Die sind schon ein Stück weit mein Alltag. Es ist einfach ein weiterer, ein grosser, gut dokumentierter Bericht, der leider das Bild bestätigt, das Amnesty, Human Rights Watch, die UNO, andere Institutionen schon vorher gezeichnet hat. Und es ist dann meine Aufgabe hier in der Schweiz, aufgrund von dieser Recherchearbeit Forderungen zu stellen, die Öffentlichkeit versuchen zu informieren und Aktionen zu koordinieren.
Also heisst es, kaum ist der Bericht rausgekommen, haben Sie der auch müssen lesen, wohl oder übel?
Ja, mindestens einmal die Einführung. Jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, die ganzen 113 oder wie viele Seiten das es jetzt sind, zu lesen.
Es ist ziemlich ein dicker Bericht, das kann man sagen. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, also die Expertengruppe, die Recherche gemacht hat, die Kommission, die hat nicht in Syrien recherchieren. Amnesty International hingegen hat jemand dort rein, oder mindestens jemand dort hineingeschlüsst. Wie denn?
Also zuerst mal zu der UNO. Es ist natürlich undenkbar und insofern auch kein Vorwurf an die UNO, dass sie es nicht gewagt, in Anführungszeichen, haben, nach Syrien einzureisen. Wie ein Schweizer Botschafter kann sicher auch nicht eine UNO-Vertreterin illegal nach Syrien einreisen, auch wenn ich Carla Del Ponte schon noch zutraue, dass sie das gerne gemacht
hätte. Also wenn jemandem sicher wäre, genau. Das ist ganz sicher. Aber es ist so, also in Syrien ist es überhaupt verboten, das wäre Amnesty also International verboten.
Amnesty hat auch über ein Jahr, wie jetzt UNO, Visa beantragt und nie eine Antwort bekommen, geschweige denn ein Visa ausgestellt bekommen. Und so ist jetzt bei Amnesty einmal der Entschluss gefallen, ohne Einwilligung vom syrischen Regime die Krisenbeauftragte Donatella Rovera nach Syrien zu schicken. Die war jetzt mehrmals schon dort gewesen, ist über die Grenze nach Syrien eingereist, die nicht mehr unter Kontrolle vom Regime stehen und hat dort quasi aus unauffällige, verschleierte, arabisch sprechende Frauen über Tage und Wochen recherchiert und dort auch Checkpoints von der Regierungsmilizen teilweise und von der Armee passiert, eben darum, weil sie nicht auffällt. Und unter gewissen Vorsichtsmassnahmen ist das möglich gewesen, wie täglichen, nächtlichen Ortswechsel. Aber ein gewisses Risiko ist damit schon verbunden, aber das ist letztlich der Entscheid von der Donatella Rovera selber. Sie ist allerdings ein Grundsatz von Amnesty, in aller Regel wie die UNO nur dann in ein Land einzureisen, wenn eine Bewilligung vorliegt. Aber es ist ein Grundsatz und nicht eine absolut für immer und ewig und unter jeden Umständen geltende Regel.
Aber das heisst, sie stehen auch als Organisation hinter dem Risiko oder muss sie das ganz allein für sich tragen?
Der Entscheid ist letztlich schon bei ihr. Die Organisation steht dann natürlich hinter dem Risiko, aber der Entscheid muss bei ihr sein. Es ist nicht so, dass jetzt Amnesty irgendjemand in einer bestimmten Funktion könnte zwingen, dort hinzugehen, mit der Drohung, dass sie andernfalls würde die Stelle verlieren.
Genau, aber sie können es auch verbieten, oder? Man könnte sagen, also wir haben auch so eine Doktrin,
ja, genau.
Wir schicken die Reporter auch nicht
genau.
Überall hin, oder?
Ja, das könnte man.
Jetzt ist sie reingegangen auf Syrien. Sie haben gestern mit Donatella Rovera noch geredet gehabt. Was hat sie erlebt? Was hat sie gesehen?
Ja, sie hat natürlich viel gesehen. Also, um einige Beispiele zu nennen, sie war in Aleppo und ist dort Zeugin worden vom Schusswaffeneinsatz von Milizen und Regierungssoldaten auf friedliche Demonstrationen, also unmittelbar neben ihr. Dann war sie mehrfach in Dörfern, Regionen gewesen, wo gerade die Miliz und die Regierungssoldaten Razzien durchgeführt haben, junge Männer aus den Häusern verschleppt, erschossen haben, Städte, die unter totaler Kontrolle von diesen Milizen waren. Dann war sie aber auch in anderen Gegenden, wo die Regierung Kontrolle mehr oder weniger verloren hat, wo aber dann gerade darum sie Opfer wurden von Bombardierungen, Artilleriebeschüssen etc. und hat dort mit Überlebenden von ihren zerstörten, verbombten Häusern Interviews geführt.
Wissen Sie, wie Sie überhaupt die Übersichten wahren können? Weil alle Berichte, die man überhaupt liest, sind sehr verworren. Oder also einerseits oder Menschenrechtsverletzungen von der Regierung, andererseits, das sieht man auch im UNO-Bericht, andererseits oder von Banden, von Rebellen. Es ist ja nicht einfach, es gibt ja nicht einfach nur zwei Seiten, oder?
Ja, jetzt bei Amnesty ist das, bei Amnesty Berichten, bei den Berichten von der Frau Rovere, ist das vielleicht ein bisschen einfacher gewesen als beim UNO-Bericht, wo ja der Anspruch hat und wahrscheinlich auch muss haben, ein Gesamtbild zu zeigen. Jetzt, Amnesty publiziert ja verschiedene Berichte und jeder hat einen bestimmten Fokus. Und hat nicht den Anspruch, ein Gesamtbild zu zeichnen. Das ergibt sich aus den verschiedenen Berichten und Statements. So hat es einen Bericht gegeben über Folter in Gefängnissen, über Repression in Spitälern, über die Niederschlagung von Demonstrationen in Aleppo, über die Bombardierung von Dörfern und Städten in bestimmten Regionen, über die Rachefeldzüge von der Miliz und der Armee, in Dörfern, wo sie der Unterstützung der Rebellen beschuldigt haben. Und dort ist dann das Konzept schon nur das, dass man einfach einen Fokus einmal setzt und das quasi eine Spitze vom Eisberg ist, weil das passiert auch in anderen Gegenden. Und aus diesen Berichten gibt sich dann mehr und mehr ein Gesamtbild.
Man redet ja immer auch mit Menschen, also ich denke jetzt gerade beim UNO-Bericht sind das Leute, die geflüchtet sind, Leute, die über Grenzen kommen oder zum Teil Leute, die Kontakt im Land, auf das werde ich mit ihnen dann noch eingehen. Wenn man ins Land geht, macht man ja eigentlich in einem gewissen Sinne das Gleiche. Was ist denn der Vorteil, wenn man eigentlich dort sein kann? Weil die Lage kann ja vor Ort sehr verworren, auch sehr gefährlich sein.
Ja, ich denke auch, dass es nicht unbedingt Voraussetzung ist, jetzt für die UNO oder auch für Amnesty immer vor Ort zu sein. Es sind auch Berichte über bestimmte Sachverhalte, über bestimmte Repressionsmuster möglich, ohne jetzt in Syrien selber zu sein. Es gibt aber doch auch Aspekte, die man wahrscheinlich nur vor Ort kann untersuchen kann. Um ein Beispiel zu nennen, ein Bericht hat sich eben über die Bombardierungen ausgelassen und dort hat Frau Rovere von der Regierungsarmee, ja, dass sie Städte, Gebiete, wo die Regierung Kontrolle mehr oder weniger verloren hat. Aber die Armee hat dann die aus sicherer Distanz mit Artillerie beschossen, mit der Luftwaffe beschossen, etc. Und dort hat Amnesty festgestellt, aufgrund von den Geschossen, die Geschosshülsen, die am Boden gefunden worden sind und die Frau Rovere mit ihrer langjährigen Erfahrung auch kann erkennen, dass die syrische Armee gezielt Wohngebiete beschießt mit sehr alten Bomben, die sich nicht zielen lassen, also so Muster Zweiten Weltkrieg, die einfach aus Flugzeugen abgeworfen werden, über grossflächig, über Städte oder Dörfer. Oder dass auch Geschosse verwendet worden sind, die eigentlich für das offene Schlachtfeld gedacht sind, die in einem grossen Radius Zerstörung anrichten, die aber natürlich eine Völkerrechtsverletzung und ein Kriegsverbrechen darstellen, wenn man sie in dicht besiedelten Wohngebieten abwirft. Und aus Kontrast hat dann Frau Rovere an einem anderen Ort, wo wirklich ein militärisches Ziel hätte vermutet werden können, Bomben neuerer Bauart, auch russischer Herkunft natürlich, gefunden, die einen Zielmechanismus hat, wo man eben präziser auf militärische Ziele kann gerichtet werden. Aber das ist dann letztlich der Beleg dafür, dass das syrische Regime gezielt, wahllos Wohngebiet und Zivilbevölkerung bombardiert, um sie für die mangelnde Unterstützung für die Regierung zu bestrafen und um Atmosphäre von Terror zu haben. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Recherche, die man nur vor Ort durchführen konnte.
Eben, weil das ist ja nicht etwas, wo sich zum Beispiel jemand oder die Bevölkerung, die vielleicht gar nicht Experten ist, in Waffen kommt, irgendwie, oder sich auch merken, was das genau
für Waffen sind. Ja, es wäre schwierig. Ja. Wir könnten natürlich Fotos machen, die Fotos vom Handy schicken, aber dann sowohl die Raketen als auch die Umgebung, wo die Raketen liegt, gleichzeitig abzubilden, ist dann, denke ich, ein Ding von Unmöglichkeit, sodass dann der Beweis, wo dass die Rakete gefunden worden wäre, sehr schwierig zu bringen wäre. Hingegen vor Ort hat man jetzt die Aussage von der Krisendelegierten von Amnesty, dass die und die Raketen am Geschoss dort unter diesen Umständen zu diesem Zeitpunkt wirklich sind, gefunden worden.
Reto Rofer, Sie sind vor etwa anderthalb Jahren schon mal im Tagesgespräch gewesen, um zu erzählen, wie eigentlich man Informationen, die man hat, verifiziert. Dort haben Sie ja gesagt, dort hat man vor allem Regierungstruppen gehabt, oder die Armee oder Milizen, die gefoltert und gemordet haben. Jetzt ist ja der Konflikt um einiges komplexer geworden. Kann man das dann auch vor Ort untersuchen? Also zum Beispiel, ich nenne ein Beispiel, Gefängnis von Regierungstruppen ist ja wahrscheinlich noch einfach zu finden, das sind Gefängnisse von der Regierung. Ja. Aber wie ist das zum Beispiel mit Rebellen?
Ja, auf Rebellenseite ist es sicher sehr schwierig. Amnesty hat auch noch keine expliziten Berichte zu Menschenrechtsverletzungen von Rebellen veröffentlicht, ist aber im Moment dran, Zeugenaussagen in Jordanien zu sammeln, also von Leuten, die nach Jordanien geflüchtet sind, unter den mittlerweile 200'000. Amnesty hat einfach verschiedentlich Berichte aufgenommen und bestätigt, wonach es auf Seite der Rebellen zu Misshandlungen von Gefangenen, von Menschen, die sie für Sympathisanten oder Kollaborateure vom Regime gehalten hat, und summarischen Hinrichtungen von Gefangenen. Das ist so das bisherige Muster der Kriegsverbrechen der Rebellen. Aber am menschenrechtlichen Gesamtbild hat sich so viel nicht verändert, wie auch der UNO-Bericht festhält und alle Amnesty-Berichte. Die überwiegende Mehrzahl der Menschenrechtsverletzungen und jetzt, seit es ein militärischer Konflikt ist, von den Kriegsverbrechen, findet nach wie vor von Seiten der Regierungsarmee und der verbundenen, mit ihnen verbundenen Milizen statt. Das liegt natürlich auch ein Stück weit am Kräfteverhältnis. Also die Rebellen überkommen zwar mehr und mehr Waffen, erbeuten zwar auch Waffen, aber haben nach wie vor keine Artillerie, keine Luftwaffen, womit grossflächige Bombardierungen könnte durchführen. Insofern ist es vorläufig noch fast von vornherein gegeben, dass die Kriegsverbrechen ausschließlich vom Regime verübt werden, was sie natürlich keiner Weise entschuldigt.
Was im UNO-Bericht steht, ist, dass es offensichtlich auch brutaler geworden ist. Also Kinder zum Beispiel auch, oder Jugendliche, die eingezogen werden auf beiden Seiten oder von Militär oder zum Leute erschiessen, aber auch Folterung von Kindern. Ist das etwas, was auch Amnesty bestätigen kann?
Ja, wobei man muss auch da sagen, dass es von Anfang an sehr brutal war. Was anders ist, dass es von der brutale Niederschlagung von friedlichen Demonstrationen, wie es fast ein Jahr war, jetzt zu einem offenen militärischen Konflikt gekommen ist. Es sind sicher viel mehr Leute betroffen, weil es eben kriegerisch geworden ist, weil es zu Flächenbombardierungen und so weiter kommt. Aber man muss schon nicht den Anfang von dem Ganzen aus dem Auge verlieren. Bei den ersten Demonstrationen in der Stadt Dara, wo ja übrigens an inhaftierte oder ermordete Kinder wollte erinnern, hat die Regierungskräfte gerade sofort auf die Demonstrierenden geschossen, mit scharfer Munition, Trauerfeierlichkeiten sind beschossen worden. Man ist sofort zu Razzien übergegangen, hat Verhaftungen vorgenommen, die Leute gezielt gefoltert, zum Teil zu Tod gefoltert. Also es ist ein Jahr brutalster Repression von einer friedlichen Protestbewegung dem vorausgegangen, mit dem Ziel der Regierung, eine Zeit lang eine bewaffnete Auseinandersetzung zu provozieren, wo man dann besser könnte rechtfertigen, eben Bekämpfung von Terroristen, von Subversion etc. Und diesen Konflikt haben sie jetzt quasi geerntet. Und dort gibt es einfach andere Muster von Menschenrechtsverletzungen, die jetzt im Vordergrund stehen. Es gibt jetzt eher weniger Verhaftungen. Das hat mir Frau Rovera gestern noch gesagt. In einem Krieg stehen nicht unbedingt Verhaftungen mehr im Vordergrund. Das gibt es nach wie vor. Und die Zustände in den Gefängnissen sind seit Jahrzehnten von Foltermisshandlung geprägt. Das gibt es nach wie vor. Aber im Vordergrund stehen summarische Hinrichtungen, Razzien in Dörfern, das Abführen von allen jungen Männern, die dann meistens erschossen werden, alle zusammen, und eben nicht mehr inhaftiert. Es findet vielleicht auch also eine allgemeine, ja, man will sagen, Kriminalisierung statt. Also ich habe jetzt hier aus der Schweiz Berichte erhalten von Syrern, die ich kenne, die mir gemeldet haben, dass Verwandte von ihnen sind entführt worden von Sicherheitsdiensten, die man nicht genau einem bestimmten Geheimdienst können zuordnen. Und die haben Lösegeldforderungen gestellt und die Leute sind dann auch wieder freigelassen worden, wo die Geldzahlung eingegangen ist.
Sie haben gesagt, von Syrer, wo Sie kennen, das ist ja dann immer eine Schwierigkeit. Sind die Regime treu? Sind die näher bei den Rebellen? Sie haben vor anderthalb Jahren haben Sie gesagt, Sie haben langjährige Kontakte. Also wie genau tut man dann prüfen, wo stehen die Leute oder wissen Sie das immer genau?
Nein, das weiß ich nicht immer genau. Sie ziehen in der Schweiz. Ich nehme ab, Frau Rovera, für ihre Berichte muss es natürlich schon wissen. Und sie hat auch 20-jährige Erfahrung im syrischen Kontext. Jetzt hier in der Schweiz ist es zum Teil schon ein Stück weit eine Gratwanderung. Hank herum wollen wir ja niemandem verbieten, seine oder ihre Position zu haben. Es geht darum, wenn wir eine Aktion zusammen organisieren, ist für uns einfach wichtig, dass die und die Forderung im Zentrum steht. Auch wenn Leute möglicherweise für sich auch die Forderung nach einer Militärintervention haben, die man ja gut kann begründen kann. Gerade aus Syrer mit Verwandten dort hat die vielleicht auch diese Position, ich weiß es nicht. Aber es kann dann nicht eine Amnesty-Veranstaltung sein, wo diese Forderung explizit in den Vordergrund gestellt wird.
Und beim Verifizieren? Also Sie haben gesagt, langjährige Kontakte sind wichtig. Jetzt ist die Situation ist immer schlimmer geworden jetzt über die Zeit in Syrien. Haben Sie noch langjährige Kontakte in Syrien selber, wo Sie regelmässig mit Ihnen reden?
Ja, Frau Rovera hat mir gestern gesagt, sie hat nach wie vor etliche von ihren langjährigen Kontakten, aber natürlich nicht alle, weil die Situation so verworren und kompliziert worden ist. Etliche mussten fliehen, ein paar sind auch umgekommen, sind auch neue dazugekommen durch ihre Kontakte und aus der Demokratie- und Protestbewegung. Und die Herausforderung bleibt letztlich immer die gleiche, das ist die Verifizierung von einer Information. Also, dass sie auch von anderen Quellen kann bestätigt werden und in ein Gesamtbild reinpasst.
Also wirklich minutiöse Recherchearbeit,
ja,
in dem
genau.
Sinn,
ja.
Dass man die Leute kennt. Frau Rovero war übrigens mal in SRF 2 Kultur gewesen. Sie redet aber nicht Deutsch, sie redet Englisch, Italienisch und eben Arabisch. Arabisch haben sie schon, und das können wir das Tagesgespräch nicht auf Arabisch machen, in dem Sinn. Amnesty Delegierte redet häufig mit Leuten, die über Grenzen kommen. Also das ist ein Ort, um das zu dokumentieren. Dazu mal haben Sie ja gesagt, das ist auch eine Gratwanderung für die Informanten. Weil man weiss nicht ganz genau, die gehen das Risiko ein. Ist das schlimmer geworden? Ist das gleich schlimm, dass man einfach nicht weiss? Oder?
Ich denke, das ist gleich schlimm geblieben. Eben vorher waren sie eher bedroht von einer Verhaftung, die das Regime noch Kontrolle hatte. Heute ist es vielleicht dadurch, dass es unübersichtlich ist und das Regime Kontrolle nicht im Ganzen hat in gewissen Gegenden, wo quasi die Regierung nicht wirklich präsent ist, einfacher geworden. Das hängt sehr vom Kontext ab. So die langjährigen Informanten und Informantinnen sind häufig selber engagierte Leute, die das wollen verbreiten, die Informationen auch nicht nur und exklusiv Amnesty zur Verfügung stellen. Dort ist es natürlich dann eher ein Entscheid, wenn sie das wollen, quasi die Annahme von Informationen zu verweigern, gegen ihren Willen. Das kann dann auch nicht unbedingt die Rolle von einer Menschenrechtsorganisation sein, die eben Wette dokumentieren. Jetzt in einem anderen Kontext, den ich vorher erwähnt habe, wo Frau Rovera in Dörfer und Städte gegangen ist, unter Kontrolle von der Regierung, wo sie vorher Razzien durchgeführt haben und Männer, vor allem junge Männer, abgeführt haben. Dort haben sehr viele Interviewpartner ihre Angst geäussert vor Repressalien und dann haben darauf bestanden, dass man natürlich ihre Namen und Wohnort etc. so geheim behaltet oder so darstellt, dass man es nicht rückverfolgen kann. Und dass dann das Amnesty natürlich macht, ist selbstverständlich. Es ist immer ein bisschen das Gleiche, selbst ich in ganz... Ja, im bescheidenen Kontext der Schweizer Sektion. Wir suchen beispielsweise Länderexperten, Expertinnen für bestimmte Länder, die wir aus Sektion regelmässig dazu arbeiten. Jetzt im Fall Iran haben wir Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Wir bekommen zwar etwa die Anfragen von iranischstämmigen Leuten, die dann aber sofort die Frage haben, ist das mit öffentlicher Präsenz verbunden? Und das ist es. Also die Person wird dann öffentlich aufgeführt im aus Länderexperten in Iran von Amnesty und das führt dann für die meisten dazu, zu sagen, nein, das können wir uns nicht leisten, weil eine gewisse Überwachung von iranspezifischen Aktivitäten in der Schweiz stattfindet durch die Botschaft und daraus eine Gefährdung der Verwandten im Iran könnte resultieren. Und das ist schon der Entscheid von den Leuten, die eigentlich etwas wetten machen, aber unter Abwägung von allen Umständen und Risiken sich dann auch können, legitimerweise dagegen entscheiden.
Auch da hat man ja das Bedürfnis, dass man sagt, man würde gerne etwas machen. Ich denke, Amnesty-Mitglieder, die wissen, man hat abends Brief geschrieben oder schreibt immer noch Brief oder für die Freilassung von politischen Gefangenen. Jetzt in einem syrischen Kontext scheint das wenig Sinn zu machen. Weil wer schreibt man da an? Eine Regierung, die sich da einigelt oder eine Regierung auch? Und das geht aus dem UNO-Bericht raus, aus dem Bericht für das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, geht dort raus. Die Regierung streitet es einfach ab. Sagt in jedem Fall, das ist einseitig. Für was oder was kann man denn da überhaupt machen, wenn die Situation so verworren ist?
Stimme Ihnen zu, dass Petitionen und Briefe im Fall Syrien nicht wirklich das taugliche Mittel sind. Umso wichtiger ist aber die Dokumentation. Und wenn das
für Regime, nachher, also zum Beispiel Carlo Del Ponte hat ja gestern gesagt, Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag, also für das sammelt man das.
Sie sammelt das explizit für das. Das Amnesty zum Teil auch, aber auch für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und dass vielleicht der Druck auf den UNO-Sicherheitsrat einmal derart gross wird, dass er einer Überweisung vom Fall an Den Haag zustimmt oder allenfalls gewisse entschiedene Resolution fasst. Man weiß es nicht. Das wird vielleicht, man verlangt das jetzt seit über einem Jahr ohne Erfolg. Bei der Carla Del Ponte steht natürlich juristische Verantwortung im Vordergrund. Und das ist immer schwierig, Befehlskette zu analysieren. Das sieht man in den Prozessen im Zusammenhang mit Jugoslawien und Ruanda. Jetzt, ich denke, die Abstreitungstaktik, ja, dass das alles einseitig ist vom Regime, was die politische Verantwortung und das Gesamtbild anbelangt, ich denke, ist wenig wirkungsvoll. Also es kann kaum sein, dass die gesamte UNO, alle internationalen Organisationen derart einseitig sind und Syrien nur weil diskreditieren. Ich denke, der Ansatz ist, auch wenn er gängig ist, nicht sehr überzeugend. Das geht so richtig ein bisschen Verschwörungstheorie. Es ist allerdings schon noch interessant. Ich bekomme erstaunlich viel Rückmeldungen von Einzelpersonen, dass wir im Dienst von den USA würden agieren, um eine Militärintervention durch Desinformation den Boden zu bereiten. Und ich denke, der Irakkrieg hat dort enormen Schaden angerichtet, dass die Macht von den USA, also quasi aus, was alle Fäden in der Welt zieht, zum Teil sehr gern aufgenommen wird und dann zu der, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Verschwörungstheorien, dass man die gerne annimmt. Ich habe das Gefühl, man hat auch immer die Tendenz, es muss immer alle, beide schuld sein, und zwar beide genau gleich in einem Konflikt. Und das ist schon in Jugoslawien, denke ich, nicht so gewesen. Und es ist bis jetzt auch hier eindeutig nicht so, was der UNO-Bericht wie alle anderen Berichte auch zeichnet.
Sie haben gesagt, dokumentieren, auch zum Sensibilisieren, und trotzdem, ohne dass es eine politische Lösung gibt von dem Konflikt, sind wir recht hilflos da.
Ja, das denke ich auch. Oder wirklich ein ganz entschiedenes Vorgehen vom UNO-Sicherheitsrat, wobei ich denke, ja, Waffenembargo und so weiter, ob das noch das Pulverfass wieder könnte zum Erlöschen bringen, das jetzt mittlerweile angezündet worden ist, ist, glaube ich, auch fraglich. Ja. Und die politische Lösung, die ist ja leider auch überhaupt nicht absehbar. So, dass es schon könnte sein, dass viel Arbeit für die Zukunft nach dem Konflikt könnte ausgerichtet sein. Beispielsweise wäre denkbar, dass am Beispiel Syrien und an dem stetigen Druck der Strafgerichtshof einzuschalten, dass es dann mittelfristig eine Reform vom Entscheidssystem im UNO-Sicherheitsrat dahingehend, dass es kein Vetorecht mehr bei humanitären Tragödien gibt, dass die dann vielleicht einmal durchkommen könnten. Jetzt ist eine Schweizer Initiative eine entsprechende Mangelschance noch zurückgezogen worden. Aber der Fall Syrien wird dieser Forderung sicher in Zukunft noch mehr Gewicht verleihen.
Reto Rofer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte, ist gern geschehen.
Der Reto Rofer von Amnesty International Schweiz hat über den neuesten, noch nicht veröffentlichten Bericht über Syrien erzählt und über die schwierige Arbeit in einem Umfeld von einem Bürgerkrieg. Der Reto Rofer war Gast von Susanne Brunner.